Ich habe mit Michael einen total...
Genau in dem Moment gibt's ja wohl nichts.
What the fuck? Heute zu Gast bei Gebabbel aus Sitzingen, Michael Antwerpes. Ihr solltet einschalten, wenn euch das ganze Thema Moderation, Tour de France, Sport interessiert. Gleichzeitig möchte ich mit Michael darüber sprechen, auf was kommt es eigentlich an, wenn ich ein dickes Fell brauche. Ja, ich möchte erfahren, was Kommunikationsstärke bedeutet und jungen Menschen mitgeben, dass es spannend sein kann, vor Menschen zu sprechen. Schaltet ein, freut euch auf eine tolle Folge, lasst ein Like da, folgt unserem neuen Podcast. Ich würde mich freuen, gemeinsam mit euch genau diese Themen zu beleuchten. Und jetzt ab geht's. Dann Michael, lass uns starten. Folge Gebabbel aus Sitzingen. Ich freue mich drauf. Schön, dass du heute hier bist.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ist ja heute so ein bisschen verschobene Rolle. Heute Michael Antwerpes, der Moderator und Sportjournalist auf Seiten des eigentlichen Interviewpartners. Wie fühlt sich's an?
Das fühlt sich ganz gut an, weil das andere kenne ich ja und das andere mache ich auch viel zu oft und deshalb habe ich mich gefreut, mal die andere Seite kennenzulernen. Ich habe das schon ein paar Mal auch gemacht, aber ist jedes Mal wieder spannend, auch mal über sich selbst Auskunft zu geben und nicht die Fragen stellen zu müssen.
Ja, das ist so. Aber ich habe mich ja versucht, so gut wie möglich vorzubereiten. Ich habe gedacht, heute kommt der absolute Vollprofi, ich will mich ja nicht blamieren. Michael, was hat dich damals bewogen, ins Fernsehen zu gehen, Moderator zu werden? Was geht einem da durch den Kopf?
Ja, es ist ja so, das ist ja kein geregelter Ausbildungsberuf, Moderator. Das kommt zu dir oder eben auch nicht. Ich habe studiert Publizistik. Das ist so Kommunikationswissenschaft, weil ich damals in der Schule ganz gut in Deutsch war und dachte, naja, dann machst du das. Da kannst du vielleicht ein bisschen schreiben. Und habe dann tatsächlich auch bei der Zeitung angefangen. Und dann kam Radio und irgendwann kam es Fernsehen. Und die haben dann gleich gesagt, okay, wir stellen dich auch mal davor vor die Kamera und probieren das mal aus.
Und das hat auch nicht funktioniert.
Das hat einigermaßen funktioniert. Und so ist es gekommen. Nicht? Also es war aber kein Ziel. Ja. Ich wollte eigentlich Arzt werden. Da hat der Numerus Clausus nicht gereicht. Und so habe ich diesen Weg eingeschlagen. Aber ich bin ganz zufrieden.
Und heute machst du was genau?
Okay, meine Hauptbeschäftigung ist natürlich der Sportjournalismus, Sportmoderation. Ja. In der ARD mache ich im Winter Biathlon, im Sommer gerne die Tour de France und ansonsten die Sportschau aus Köln, Sport im Dritten, wie es früher hieß, heute SWR Sport für den SWR. Hier und da mal noch Sachen, je nachdem, was so anfällt. Das ist die Hauptsache. Dann habe ich meine kleine eigene Rateshow, Sagt die Wahrheit, im dritten Programm. Die jeden Montag um 22 Uhr läuft, kleiner Spoiler, die läuft auch schon seit 23 Jahren. Ja. Und das treibt mich um in der Hauptsache und dann nebenher mache ich noch hier und da die ein oder andere Moderation für Events und Veranstaltungen.
Also viele, viele Jahre vor der Kamera, neben der Kamera, mit tollen Gästen auch immer wieder. In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, jetzt bin ich noch nicht so häufig vor der Kamera gewesen, jetzt spreche ich natürlich ab und zu vor Publikum, wir haben oft Vorträge und Veranstaltungen, die wir auch eben durchmoderieren. Aber wie ist denn das eigentlich, wenn ich vor der Kamera bin, wenn du vor der Kamera stehst, wird das eigentlich jemals normal? Wird das zu einer Gewohnheit oder hast du trotzdem immer noch so ein bisschen dieses Lampenfieber, dieses oh, heute, ne? Wie ist das?
Ja, es gibt eine Anspannung, eine positive, sag ich mal, Anspannung. Also es ist keine Versagensangst, also nicht negativ, Nervosität, sondern du brauchst, glaube ich, einen gewissen Adrenalin-Level, um auf bestimmte Situationen vorbereitet zu sein, um konzentriert zu sein, um wirklich die Dinge runterzumachen. Und das habe ich mittlerweile. Es gab natürlich am Anfang schon auch immer die Sorge, oh, wenn du dich jetzt mal verhaspelst und wenn du mal diesen Fehler machst und jenen Fehler machst, ist aber zum Glück selten bis gar nie passiert. Und so kann man sich dann da hocharbeiten, was das Selbstbewusstsein angeht und die Sicherheit angeht. Ne? Die Kamera an sich, so wie diese da jetzt, ist ja noch kein Thema. Du weißt nur, dass dahinter womöglich 2 bis 10 bis 15 Millionen stehen. Ja. Und dann wird's kritisch. Aber das musst du irgendwann ausblenden. Also ob ich jetzt bei SWR Sport 200.000 Zuschauer habe oder bei der Tour de France 4 bis 5 Millionen, das macht mir keinen Unterschied mehr. Ich will im Prinzip einfach was abliefern, gut sein. Und das ist dann egal, wie viel. Jeder Einzelne hat ein Anrecht darauf, eine gute Show zu kriegen. Und deshalb ist mir egal, wie viel da am Ende sitzen.
Ich habe mir letztens auch die Frage gestellt, so eine Live-Moderation im Fernsehen, gerade wenn du jetzt zum Beispiel Tagesschausprecher bist, das muss eine unfassbare Drucksituation irgendwo sein, mit der du umgehen musst, weil du ja auf dem Punkt performen musst. Du musst abliefern, wie du ja schon sagst, ich will ja, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer was Gutes von mir hören und dass das, was ich ja transportiere, du bist ja nicht selber der Erschaffer der Neuigkeit, sondern du bist ja derjenige, der es ordentlich transportiert, du willst es ja gut machen. Aber das ist schon eine Drucksituation, oder?
Ja, das ist es. Konkret die Tagesschau, die haben natürlich den Vorteil, dass sie einen Teleprompter haben, die lesen im Prinzip ab. Mhm. Muss aber auch so sein, weil sonst kannst du das gar nicht so genau timen auf 15 Minuten. Wenn jeder Moderator der Tagesschau oder Sprecher so reden würde, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, dann würde der die 15 Minuten sprengen. Wir haben, oder ich habe zum Glück in der Sportmoderation keinen Teleprompter, was mir am Anfang natürlich Schwierigkeiten bereitet hat, weil du da keine Rückzugsmöglichkeit hast, außer einer Moderationskarte, auf der Sachen stehen. Mhm. Aber was dir langfristig was bringt, weil du viel sicherer wirst. Du bist nicht mehr abhängig von einem Text, der dir vor der Kamera vorgedreht wird, sondern du hast deinen eigenen Text im Kopf, beziehungsweise er entsteht im Reden. Manchmal auch. Bei der Tour de France zum Beispiel kannst du keinen Tag planen, weil jeder Tag anders ist. Und es kann immer was passieren, was dein Konzept über den Haufen wirft. Das heißt, du musst unglaublich flexibel sein. Und das habe ich mittlerweile so weit drin, dass mir das gelingt. Ja? Ich freue mich sogar über Live-Pannen oder Situationen, wo es heißt, boah, jetzt Moderator, komm mal her, da passiert gerade was. Du musst mal, da ist sowas ausgefallen, technisch waren Probleme mit den Reportern, die kann man gerade nicht hören, deren Mikrofon ist aufgefallen. Geh da mal hin und erzähl mal was. Oder nach dem Ziel, wenn die Fahrer im Ziel sind, ist eine unglaubliche Hektik. Kamerateams wollen unbedingt, jeder will Pogacar haben, jeder will Vingegaard haben und du stehst mittendrin in dem Pulk, die laufen dich quasi über den Haufen und du musst trotzdem irgendwie weitermachen. Und ich mittlerweile bin ich so weit, dass ich genau diese Probleme auch schildere und sage, hey Leute, pass mal auf, hier und da, ich komme hier kaum nach rechts, ich komme kaum nach links, werde hier über den Haufen gerannt, da will mich ein Ordner zur Seite schieben. Das ist total leifig, total lebendig, die Leute mögen das. Und ich glaube, damit einfach offensiv umzugehen, auch wenn du selber mal einen Fehler machst, nicht so tun, als sei dieser Fehler nicht passiert, sondern es ist halt ein Fehler. Jeder Mensch macht mal Fehler.
Und damit dann auch ordentlich umzugehen. Am Ende des Tages
ordentlich umzugehen. Souverän zu sagen, sorry, ich habe gerade einen Hänger. Was wollte ich nochmal sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Aber gut, ich glaube, jetzt bin ich wieder soweit.
Dann ist es so. Aber ich glaube, genau das, was du da sagst, dieses auch aus solchen Missgeschicken irgendwas Cooles rauszuziehen und das authentisch machen zu lassen, ist ja genau das, was ja dann die Leute sagen, oh, den mag ich. Den finde ich irgendwie spannend. Den möchte ich gern zuhören, weil es nicht so gekünstelt ist. Und ich erinnere mich noch von früher. Ich habe früher sehr, sehr viel Formel 1 geschaut. Der Kai Ebel war für mich immer früher so authentisch. War eine Marke, war einfach in diesem Trubel immer mit dabei. Trotzdem muss man sagen, und was ihr Moderatoren ja wirklich gefühlt auch in die Wiege gelegt bekommen habt, war ja, oder ist, wie spreche ich richtig? Wie kommuniziere ich? Wie bringe ich was auf den Punkt rüber? Das, glaube ich, ist schon eine große Kunst. Und das ist ja auch was, was man in andere Branchen ja auch transferieren kann. Weil jeder, der irgendwo als Führungskraft, als Verantwortlicher irgendwo mit Menschen zu tun hat, muss ordentlich kommunizieren können. Und ich glaube, das ist das, was ihr vielleicht auch trainiert.
Ja, ich glaube, Sprache muss dir liegen. Du musst eine Beziehung haben zur deutschen Sprache. Ja. Ich bin selber immer wieder auf der Suche nach Vielfalt in der deutschen Sprache, weil es gibt gerade...
Genderst du?
Bitte?
Genderst du?
Ja, manchmal gendere ich sogar schon, aber es ist so, dass in der Sportsprache, gerade Sportjournalismus, viele Plattheiten, ne? Die Querlatte wird gerne hergenommen. Dabei ist ja Latte und Pfosten sagt schon genug, quer ist immer Latte, ne? Und längs ist Pfosten, um nur ein Beispiel zu nennen. Und ich versuche solche Plattitüden zu vermeiden. Ich versuche immer, die deutsche Sprache herzunehmen, zu sagen, hey, die hat so viele Variationsmöglichkeiten, lass die doch mal ausreizen. Auch wenn vielleicht manche Leute dieses Wort gar nicht mehr benutzen. Ich finde das jetzt mal ganz schön, zu versuchen, das zu verwenden. Und man muss im Prinzip so ein bisschen eine Beziehung dazu haben. Ich glaube, meine Beziehung zur Sprache wuchs und ist gewachsen mit Karl May. Ich habe früher als Kind alle Karl-May-Bücher gelesen. Winnetou und wie sie alle heißen, Schatz im Silbersee, hatte da so 50 Dinger im Regal stehen. Das war damals absolut in. Man hatte ja nichts, man hat gelesen. Und ich habe Karl-May gelesen. Und der hat wirklich die Sprache ziemlich gut auf den Punkt gebracht und hat mir Anregungen gegeben. Und ich glaube, so kam das dann. Und später dann im Studium lernst du eben auch aus viel Wust das Entscheidende rauszufiltern. Also viel Info, wie bringe ich es auf den Punkt? Und das ist immer noch das A und O als Journalist, dass du für die Zuschauer zu Hause filterst. Was ist wichtig, was ist unwichtig? Und das ist meine Kernaufgabe.
Ich habe, finde ich einen mega Punkt, zwei Gedanken dazu. Ich habe ich hab selber zwei Kids, zwei große Mädels und die beiden lesen sehr viel. Und man merkt, gerade bei jungen Menschen, wie Sprache, wie Kommunikationsfähigkeit sich verändert, wenn Bücher konsumiert werden. Mhm. Und ich habe aber oft so ein bisschen auch das Gefühl, dass das trotzdem in der heutigen Jugend immer mehr verwässert. Wir, natürlich gibt es, gab auch zu meiner Zeit, ja, so diese Teenager-Sprache, Alter, hey, was geht? Und wir finden alles cool. Aber am Ende ist es trotzdem so, auch wir haben uns in der Sprache irgendwo entwickelt, je nachdem, in welchem Umfeld du dich auch bewegst. Und ich habe schon aber das Gefühl, dass das Thema des Lesens immer weiter so in den Hintergrund rückt.
Ja. Und die Sprache verkümmert ein bisschen durch Social Media, auch durch die Kommunikation über WhatsApp und TikTok und was weiß ich. Man ist kurz, man versucht die Sprache ein bisschen einzufangen. Du sagst zu Recht, natürlich entwickelt sich Sprache auch. Und natürlich sind manche Ausdrücke vielleicht old-fashioned, da weiß auch gar keiner mehr, was das heißt. Ja. Aber ich finde, man kann versuchen, ein bisschen was zu retten, weil wenn wir das einfach so laufen lassen, werden wir irgendwann bei einem Wortschatz von 500 landen und das reicht dann. Natürlich reicht es, um das Wichtigste mitzuteilen. Aber ich finde, als Journalist kann man ab und zu mal versuchen, auch diese Sprache noch ein bisschen wieder aufzufächern.
Ihr habt ja sowieso die Aufgabe an vielen Stellen, wenn man mal ein bisschen den Sport auf der einen Seite hat, aber dann auch, wenn es um Wirtschaft geht, wenn es um Politik geht, ihr habt ja auch die Aufgabe, komplexen Sachverhalt allgemeinverträglich irgendwo zu kommunizieren. Ne? Das heißt, ihr müsst verstehen, um was geht es und gleichzeitig aber auch in der Lage sein, für die allgemeine Breite es verständlich rüberzubringen. Auch das ist ja eine Eigenschaft, die muss man erstmal erlernen, glaube ich.
Ja, das stimmt. Und gerade der Sportzuschauer oder die Zuschauerin ist natürlich extrem informiert. Mhm. Also im Sport kannst du dein komplettes Standing über den Haufen werfen, wenn du einmal einen Fußballer einem falschen Verein zuordnest. Oder einmal, ich nehme das Beispiel, die erste Frauenmoderatorin im deutschen Sportfernsehen war Carmen Thomas, aktuelles Sportstudio, und der ist ja Schalke 05 über die Lippen gekommen. Seitdem war die erledigt. Die hat keinen Fuß auf, die ist dann, glaube ich, 3 Wochen später war die raus.
Ja.
Heute würde man einem Mann sagen, Schalke 05, der hat sich versprochen. Natürlich weißt du, dass es Schalke 04 heißt, aber der hat sich versprochen. Ja. Einer Frau damals war das sozusagen das berufliche Todesurteil. Und die Sportzuschauer zu Hause verzeihen sowas sehr, sehr schwer. Da kannst du deine Kompetenz echt zunichte machen, wenn du einen so einen Bock drin hast. Und deshalb bin ich froh, dass ich über die ganzen Jahre das habe vermeiden können. Das ist vielleicht auch eine Sache der Vorbereitung, dass man sagt, okay, ich muss mich zumindest auf das Grundlegende so weit vorbereiten, dass mir das nicht passiert.
Ja.
Und dann habe ich Glück gehabt, dass es nie vorkam. Aber deshalb finde ich das Sportpublikum ein sehr anspruchsvolles, weil die extrem gut informiert sind. In Sachen Politik, Wirtschaft, Kultur kannst du den Leuten viel mehr einen vormachen. Beim Sport musst du vorsichtig sein.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja immer auch ein recht emotionales Thema. Ne?
Ja.
Und würde mich auch zu dem Thema bringen, wie sieht es denn eigentlich mit der Unparteilichkeit aus? Wie wirklich neutral seid ihr denn eigentlich? Weil ehrlicherweise, ich kann das kaum verhehlen, wofür mein Herz im Fußball oder im Radsport oder auch in der Formel 1 schlägt.
Ja.
Wie geht ihr damit um?
Es gibt einen gesunden Patriotismus, auch wenn man deutscher Sportjournalist ist, von Olympischen Spielen berichtet und da wird eine Goldmedaille gewonnen. Natürlich freut man sich dann.
Ja.
Und natürlich darf man kritisch nachfragen, wenn der Favorit aus Deutschland am Ende nur auf Platz 7 landet. Ganz klar. Aber so richtig selber ausrasten und selber jubeln und den Sportlern um den Hals fallen, wenn die zum Interview kommen, das ist natürlich verpönt.
Ja.
Da sollten wir schon so ein bisschen Abstand wahren. Aber auch jetzt bei einer Fußball-WM, natürlich, wenn Deutschland gewinnt, dann freuen sich die Berichterstatter in der Regel. Das tun auch die Printkollegen und das tun wir dann auch. Aber es ist immer eine Gratwanderung. Es ist eine Frage des Wie viel. Also ich bin ein Freund eher des dezenten Mitfreunds, nicht zu kumpelhaft, einfach, ja, tolle Leistung heute, klasse, wir freuen uns, aber ja, dann eben auch wieder zur Tagesordnung übergehen.
Gab es eigentlich mal einen Moment in deiner, ja, jetzt schon wirklich langen Karriere in diesem Bereich, wo du sagst, boah, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich das Ereignis ungeschehen machen. Gibt es sowas? Und das, da ist mir ein richtiger Fauxpas passiert.
Ungeschehen, boah, das ist schwer. Also, weil du schon sagst, das stimmt, lange Karriere, das mache ich ja jetzt seit 1992 und das ist einfach 34 Jahre, da ist mir sicher mal was passiert. Kommt mir aber jetzt nicht so in den Kopf, als dass es so schlimm war, dass ich es ungeschehen machen würde.
Aber das ist ja auch gut.
Wobei, komm jetzt, ja genau, jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht und schon kam mir was. vor vielen Jahren, lass es 15 Jahre her sein, da hatte ich im Studio beim SWR zu Gast den Turner Marcel Nguyen. Thailändische Mutter oder thailändischen Vater, keine Ahnung. Und der Marcel-Vorname und thailändischer Nachname Nguyen. Und er hat auch noch zwei andere thailändische Vornamen. Jedenfalls habe ich den kompletten Namen dann genannt und habe dann gesagt, das klingt ja wie Nummer 18 von der Speisekarte beim Thailänder. Und das kannst du heute nicht mehr bringen. Das war damals schon unter aller Gürtellinie und ich habe im Rückblick schaudert es mich da. Aber das ist heute natürlich ein absolutes No-Go und damals war es auch schon Mist. Aber irgendwo hat mich da der Teufel geritten, was weiß ich. Jedenfalls, er hat mir es zum Glück nicht übel genommen. Aber das war natürlich das würde ich ungeschehen machen wollen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber am Ende des Tages geht es ja auch trotzdem, wir machen ja alle Fehler. Und am Ende des Tages, ich glaube, so ein bisschen aus dem Affekt heraus, man möchte irgendwas quasi eigentlich in einem lustigen Kontext sagen.
Genau.
Und mir ist das auch schon passiert. Und dann hast du es irgendwie falsch kommuniziert. Sei es drum, wenn man sich nachher entschieden kann und entschuldigen kann, ist doch alles fein.
Absolut.
Aber das ist natürlich schon jetzt einfach mit Blick auf das, wie perfekt ist so eine Sendung eigentlich vorbereitet. Ne? Da gibt es natürlich ganz schön viele Fallstricke, in die man reinlaufen kann. Und wir haben ja heute, wir merken ja schon auch, sobald irgendjemand etwas Falsches sagt, ist dann sofort, da bist du dir den Shitstorm sicher. Ne? Und da muss man schon gucken, wie geht man damit um. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie dick ist dein Fell heutzutage?
10. Ganz dick. Ich habe das Glück gehabt, dass ich, als ich anfing, eben noch kein Social Media da war, das mich kritisieren konnte oder mich auf das Schafott führen konnte, sondern ich habe damals mehr oder weniger im Schutze der Dunkelheit angefangen beim ZDF Morgenmagazin in Berlin. Da habe ich moderiert von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens. Das hat damals noch kaum einer geguckt. Und da konntest du dich ein bisschen ausprobieren. Da konnte dir auch mal was passieren, was nicht eine große Öffentlichkeit hatte. Ne? Und so konnte ich so ganz langsam da reinwachsen. Es gab mal einen Brief. Damals haben die Leute noch Briefe geschrieben, wenn es was Schlechtes gab. Dann kamen E-Mails. Heute würdest du auf Instagram oder sonst wo zerpflückt werden. Aber wie gesagt, meine Zeit des Reifens war ohne Social Media. Und so habe ich das gar nicht so mitbekommen, dass man mir übel mitspielt. Und wenn, habe ich vielleicht einen Zeitungsartikel mal. Mhm. Der Typ kann es nicht oder sonst was. Das hat es vielleicht mal gegeben. Aber für mich war das nie ein Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken oder zu sagen, oh Mist, da musst du jetzt mal was anders machen. Sondern ich glaube, ich habe immer so einen Versuch, authentisch zu sein, mein Ding zu machen und wenn dann die Öffentlichkeit das gut findet oder auch nicht, das kann ich es auch nicht ändern. Ne? Letzten Endes kannst du nicht immer everybody's darling sein.
Das ist so. Gerade auch jetzt mit Blick auf die Sportarten, die sind ja unterschiedlich emotional.
Ja.
Gehst du eigentlich an, wie wir es jetzt dann haben, an eine Tour de France anders ran wie an einen Biathlon oder an den Tennis Grand Prix oder was auch immer. Gibt es da unterschiedliche Punkte, die du setzen musst?
Ja, Tour de France ist ein Event, was im Prinzip an Dynamik gewinnt im Laufe der Tour. Also am Anfang, da hast du noch relativ viel einzuordnen, da muss man sich wieder gewöhnen an Namen, an Teams, an Favoriten, an Deutsche, die da mitfahren in diesem Jahr. Da muss man immer häufiger mal erwähnen, wie das so ist. Nach 1 bis 2 Wochen weiß jeder in Deutschland, aha, so läuft der Hase, der führt, der ist in guter Position. Das heißt, bei der Tour de France verlasse ich mich darauf, dass die Eigendynamik die Themen setzt. Ich kann nicht heute mich auf eine Tour de France vorbereiten. Ich kann natürlich gucken, wer welche Teams fahren mit und wie heißen die Fahrer oder die besten Fahrer. Gut, das weiß ich. Aber ich kann nicht jeden Tag vorher planen, weil dafür ist da zu viel, was passiert. Beim Biathlon ist es so, dass es irgendwann mal im Laufe der Saison gibt es ja eine Gesamtweltcup-Wertung. Da weißt du, okay, das sind die Besten. Da, die werden auch wieder da vorne reinlaufen. Da ist eine Vorbereitung etwas intensiver oder etwas genauer als bei der Tour de France. Bei der Tour lasse ich es einfach kommen. Ich lasse kommen und sage, es wird schon was passieren, worüber du dann
mit der nötigen Routine.
Mit der nötigen Routine und dem natürlich, dem Fundament, auf dem ich unterwegs bin, weil ich informiere mich natürlich das ganze Jahr über Radsport, weil mich interessiert auch über Biathlon. Ich kriege über Insta mit, was der eine Athlet, die eine Athletin treibt oder auch nicht. Und insofern, man hat immer eine Grundinfo, auf der man sich bewegt. Und dann eben ganz speziell für die Events dann sich vorbereitet. Aber wie gesagt, bei der Tour ist es nicht so, dass ich jetzt 4 Wochen vorher anfange, irgendwelche Listen zu studieren.
Du bist ja selber sportlich total aktiv.
Ja.
Und wenn man so ein bisschen deinen Instagram-Kanal verfolgt, wechselt sich Rennradfahren mit Ski ab. Nimm mal eine tolle Skiabfahrt, schwarze Piste. Was ist schwieriger, dort einen Wackler auszugleichen oder eine Live-Sendung ordentlich durchs Ziel manövrieren?
Also für mich mittlerweile die schwarze Piste, die vermeide ich mittlerweile. Ich bin ein Genuss-Skifahrer geworden. Früher habe ich auch gern mal abenteuerlich, war ich da unterwegs. Heute versuche ich, Stürze zu vermeiden und sauber runterzukommen. Auch
die Heilung braucht länger.
Gerne, man braucht mich länger. Gerne nochmal den Einkehrsprung zu pflegen und mich einfach hinzusetzen und zu sagen, hey, du sitzt jetzt hier auf einer Hütte, da scheint die Sonne, du guckst hier runter ins Tal, ist das nicht herrlich? Ich war dieses Jahr im Februar bei den Weltmeisterschaften, nee, das waren die Olympischen Spiele, sorry, so viel schon im Kopf, bei den Olympischen Spielen in Antholz, also in Südtirol, und hatte einen Tag frei und es war mein Geburtstag. Und wir hatten keine Sendung und ich habe gesagt, so heute Skier, zack, bumm, hoch auf den Berg. Und dann habe ich da selber an meinem eigenen Geburtstag gesessen und gesagt, wow, ist das toll, ne, dass du das genießen darfst. Also insofern, Skifahren ist für mich Freude. Die Sendung ist auch Freude, aber das ist einfacher ins Ziel zu bringen als eine schwarze Piste. Die fahre ich heutzutage, wie gesagt, eher nicht mehr.
Wenn wir mal kurz auf die Tour de France gucken, das ist ja das Radsport-Event in Frankreich und ja auch weltweit. Das ist die Tour, wo es um alles geht. Unfassbar tolle Athletinnen und Athleten in dem Kontext mit dabei. Was hat dich bei der letzten Tour de France vergangenes Jahr eigentlich am meisten beeindruckt?
Ja, definitiv die Leistung vom Deutschen, von Florian Lipowitz. Ja, der ist ja auch Biathlet gewesen, witzigerweise. Da schließt sich ja so ein bisschen dann mein beruflicher Kreis. Da kommt einer vom Biathlon und wird auf einmal Radprofi. Die fahren ja auch im Training relativ viel Rad, die Biathleten.
Ja, ja.
Im Trainingslager fahren die auch so ein paar Pässe hoch und die haben ja auch eine wahnsinnige Ausdauerkapazität. Und beim Lipowitz, dem hat das keiner zugetraut.
Das hat jeden überrascht. Ich habe das geschaut und ich habe gedacht,
Wahnsinn. Dass der so mitfahren kann und am Ende auf dem Podium landet. Seit 20 Jahren, glaube ich, mal wieder ein Deutscher auf dem Podium. Das war schon fantastisch und das hat mich auch echt emotional mitgenommen. Ich fand das toll, habe mich sehr gefreut für den Jungen. Und in diesem Jahr wird das schwieriger, diesen Platz zu verteidigen, weil es da mittlerweile also einen jungen Franzosen gibt, Paul Texas, der auch ein Riesentalent ist mit 19 Jahren, wahnsinnig gut ist. Und die ganze Nation, ganz Frankreich, er guckt auf den. Der hat jetzt dummerweise einen Sturz gehabt, aber war wohl nicht so schlimm. Er wird wohl zur Tour wieder fit. Aber das wird ein Vierkampf diesmal zwischen Pogacar, Vingegaard, Sexas und Lipowitz. Und da bin ich mal sehr gespannt, wenn es dann wirklich ins Hochgebirge geht, was dann abgeht.
Ja, und vor allem für sein Alter eigentlich ungewöhnlich, schon so ausdauernd und konditioniert zu sein.
Ja.
Du merkst ja schon bei den Ausdauersportarten, ob das jetzt Triathleten sind oder ob das Biathleten sind. In der Regel haben wir ja dort eigentlich ein eher gehobeneres Alter.
Ja, beim Radsport ist es so, da ist aber bei 30... 32 Schluss. Also da kannst du nichts mehr werden jenseits von 32, 33. Ich meine, Pogacar ist jetzt, glaube ich, 28, 29.
Ja.
Vingegaard ist auch so die Kante. Also sagen wir mal, 2, 3 Jahre traue ich denen noch zu. Und dann ist das einfach auch, der Trainingsumfang ist ja auch unfassbar beim Radsport. Du musst ja jeden Tag 5 Stunden aufs Rad, du musst Intervalle fahren, Ich glaube, das zehrt schon an der Substanz. Ja? Ja,
also, du regenerierst einfach auch langsamer.
Du regenerierst langsamer. Ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele denken immer, naja gut, die können halt die Leistung nicht mehr bringen, aber die Regeneration dauert länger.
Ja.
Und das ist bei so einer Rundfahrt über 3 Wochen natürlich ein entscheidender Punkt.
Ja.
Hast du eine harte Etappe gehabt, kannst du am nächsten Tag gleich wieder genauso antreten oder hast du da Nachwirkungen in Anführungszeichen?
Man muss ja schon eins sagen, wenn man so die Bergetappen sieht, auch die werden mit einem mittlerweile unfassbaren Schnitt gefahren.
Unglaublich. Also unfassbar. Wie die da hochdüsen. Ich meine, der Pogacar ist ja einer, der auch Eintagesrennen gewinnen kann. Der ist ja ein, wie soll ich sagen, Universalradsportler, der, wie damals Eddy Merckx, der kann Paris-Roubaix gewinnen, der kann aber auch die Tour de France gewinnen. Und es gibt welche wie Vingegaard, der kann kein Eintagesrennen gewinnen, dafür tritt er auch gar nicht an. Dafür ist er viel zu leicht und wenig widerstandsfähig. Der braucht lange, lange Anstiege in die Höhe, dann kann der mithalten und vielleicht auch vorne fahren. Aber Pogacar ist ein Phänomen, weil der wirklich alles kann. Und das ist schon brutal, mit welchem Tempo die da hochdüsen. Ich glaube, jetzt Paris-Roubaix hat Wout van Aert gewonnen dieses Jahr mit einem Schnitt von über 45. Das muss man sich mal vorstellen. Über Kopfsteinpflaster, 250 Kilometer, 45er Schnitt.
Ich bin schon froh, wenn ich 30 hinbekomme.
Ja, 30er Schnitt ist sehr gut. 45 fahre ich bergab und fange an zu bremsen.
Genau. Also das ist völlig verrückt.
Völlig crazy.
Aber was du gerade angesprochen hast, ich hatte letztens Gelegenheit, als wir unterwegs waren, auch in Südtirol, bei Freunden zu sein, habe dort die Miriam Höller getroffen und habe mit ihr über Resilienz gesprochen.
Mhm.
Und wenn wir jetzt mal so gucken, wir haben ja heute ein unfassbares Medienspektakel bei so einer Rundtour. Wir haben an allen Ecken und Enden bei Sportevents wahnsinnige Penetration auf den Sportlern. Ja, die Athleten haben eigentlich eine 24/7 Bestallung mit Informationen, mit Social Media, überall rennen Pressemenschen rum. Wie gestärkt musst du eigentlich als junger Athlet sein, um sowas überhaupt bewerkstelligen zu können?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, der Umgang mit Presse, mit Medien generell gehört ja zum Geschäft nun mal dazu.
Ja.
Dafür verdienen sie auch damit gutes Geld, auch über die Sponsoren, die genau das wollen, dass sich der Athlet präsentiert. Aber viele, wie zum Beispiel auch Florian Lipowitz, sind halt vom Typ her eher sehr zurückhaltend, um nicht zu sagen schüchtern. Und dem fällt es unglaublich schwer, sich vor eine Kamera zu stellen und jetzt über sich persönlich zu sprechen. Dann kommen schnell so die Phrasen, die man im Sport so hört. Ja, mal schauen, was morgen so geht. Ich war heute ganz zufrieden. Das sind so, du kriegst aus dem Lipowitz nicht wirklich was raus, was dich kitzelt, was Interessantes. Du kriegst die Standards, das hast du alles schon im Rennen gesehen und du weißt schon, was er sagen wird. Beim Pogacar ist es zum Beispiel anders. Das ist ein Typ, der haut auch mal einen raus, der würde auch mal einen Spruch bringen. Der ist auch mit den Fans sehr nahbar. Das ist aber typbedingt. Also ein großer Sportler ist heutzutage einer, der sowohl in seiner Disziplin gut ist, aber der auch gut darin ist, sich zu verkaufen. Der gut reden kann, der offen ist und das kommt selten zusammen. Also in Deutschland zum Beispiel, in die Kategorie fällt ein Franz Beckenbauer, in die Kategorie fällt vielleicht ein Boris Becker und auch eine Magdalena Neuner. Alle die waren in ihrem Sport gut, aber on top kam, dass sie super zu vermarkten waren. Die haben sich top verkauft.
Sehr sympathisch.
Sympathisch. Steffi Graf zum Beispiel, die beste Tennisspielerin wahrscheinlich ever, aber die konnte sich nicht verkaufen. Die hat auch kaum Werbeverträge gehabt. Mit Steffi Graf hat keiner geworben, weil die war relativ trocken und relativ spröde. Ja, aber das kannst du nicht erzwingen. Wenn der Sportler sich verstellen muss, dann wird er vielleicht am nächsten Tag seine Leistung nicht bringen. Deshalb glaube ich auch, den Lipowitz muss man so lassen, wie er ist. Und man darf ihn auch nicht quälen. Also man darf jetzt nicht hinter ihm her bis zum Bus und versuchen, ihn noch auf der Bustreppe abzufangen, um zu sagen, ich will von dir aber jetzt noch eine Aussage. Sondern dann bin ich schon auch der Meinung, lass man den lieber in Ruhe.
Hat das ein bisschen was auch mit Respekt zu tun, auch mit Verantwortung, die ihr dann in dem Moment tragt?
Unbedingt. Das ist so mein, also da
ihr führt ja die Gespräche.
Ich würde das immer verteidigen, wenn einer sagt, du hast doch den Lipowitz gar nicht gehabt im Interview. Ich sage, ja gut, aber ich glaube, der braucht seine Ruhe. Lass den mal fahren. Wenn wir wollen, dass der am Ende vorne mit dabei ist, dann braucht er auch mal seine Rückzugsmöglichkeiten. Da dürfen wir dem nicht auf den Zehen stehen, sondern lass ihn. Ja. Wenn er freiwillig kommt und sagt, ich bin bereit, dann ja, aber bitte nicht hinterherrennen.
Ist es eigentlich ein Unterschied zwischen Moderatoren, die in Deutschland fürs Fernsehen arbeiten und jetzt nehmen wir mal eure europäischen Kollegen, da wird ja teilweise schon nochmal anders kommuniziert. Ja. Ist das schon ein Unterschied? Merkt man das?
Ich glaube schon, dass wir eher die Öffentlich-Rechtlichen, ich nehme die Kollegen des ZDF jetzt mal mit da rein, dass wir eher sachlicher unterwegs sind, weniger marktschreierisch, weniger kommerziell natürlich auch und deshalb auch informativer sind. Ich will das gar nicht kritisieren, wenn andere da so ein bisschen mehr Emotionen transportieren. Die Amis machen das sehr gern, die Franzosen jetzt bei der Tour natürlich auch. Das muss jeder für sich entscheiden. Es ist ja immer so, auch das hat ja der Helmut Thoma, der frühere RTL-Chef, mal gesagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Sprich, wenn mein Publikum das möchte und das gutiert, dann kann ich ihm auch ein bisschen mehr davon anbieten. Ja. Aber das Publikum in Deutschland ist auch eher so ein bisschen runtergeregelt, runtergedimmt. Da steht die Information doch im Vordergrund, ohne dass wir das jetzt trocken oder spröde machen. Aber ich glaube, wir in Deutschland haben im Sportjournalismus eher den sachlichen Zugang. Ja?
Und was ja auch fair ist.
Es ist fair und es ist in Ordnung. Natürlich, wenn Deutschland Fußballweltmeister wird oder Lipowitz gewinnt die Tour de France, da geht auch was ab. Aber ich glaube, die Deutschen als Fernsehpublikum sind eher sachlicher unterwegs. Ja.
Jetzt haben wir die Tour de France, 3 Wochen Vollgas, wahnsinnige sportliche Ereignisse, Momente. So eine Tour geht ja am Tag irgendwo zwischen 4 und 6 Stunden teilweise.
Ja.
Wie schafft man das auch in dieser ganzen Zeit, wo so viele unfassbar vielschichtige Ereignisse auch passieren, Fahrerfeld, Ausreißer und hinterher. Wie kriegt man das zusammen, das A ordentlich zu moderieren, sodass es auch weiterhin spannend bleibt und gleichzeitig auch im Nachhinein ein ordentliches Summary zu ziehen, um auf den Punkt zu bringen, was eigentlich passiert ist?
Ja, gut, das ist natürlich das täglich Brot. Ich kenne das jetzt ein paar Jahre schon. Ich glaube, das ist meine 20. Tour de France, die ich jetzt mitfahren darf. Das geht dir irgendwann in Fleisch und Blut über. Du verfolgst das Rennen. Du kannst natürlich jetzt auch nicht 4-5 Stunden mega konzentriert jede Bewegung mitbekommen. Aber wenn irgendwas Wichtiges passiert, dann kriege ich das schon mit. Und dann versuche ich das auch einzuordnen. Die größte Herausforderung bei der Tour ist nicht das, was du ansprichst, sondern die größte Herausforderung ist quasi das Drumherum, die ganze Logistik für uns. Also wir fahren in dieser Zeit, in den 3,5 Wochen, 8.000 bis 10.000 Kilometer mit dem Auto. Das ist das Wetter, das mit unter 40 Grad auf der Straße ist brutal, wenn du auf dem Asphalt stehst im Ziel und dir bratzelt die Sonne aufs Hirn und du wartest auf das Fahrerfeld. Dann kann es auch mal in den Bergen Schnee, Hagel, Gewitter haben. Diese Unwägbarkeiten machen die Tour de France so anspruchsvoll, wenn du sie begleitest. Das Sujet an sich, also der Sport und das, was da mit zusammenhängt, das kriegen wir immer gut verkauft. Ja. Da kommt noch dazu, wir machen jeden Abend einen Podcast. Da bin ich dann eben auch dabei. Der Reporter Florian Nass, Fabian Wegmann, unser Experte, meine Wenigkeit, der Hörfunkreporter. Wir machen jeden Abend einen Podcast, den Tourfunk. Und der kommt dann auch, nachdem die Fernsehsendung zu Ende ist, wird das auch noch gemacht. Und mittlerweile machen wir, wenn die Fernsehsendung Schluss hat, machen wir noch weiter auf sportschau.de im Stream. Bis zur Siegerehrung. Also dann, wenn ich mich verabschiedet habe im Fernsehen, dauert es 5 Sekunden, dann sage ich, so, und hier sind wir wieder bei sportschau.de, weiter geht's. Und dann wird einfach weiter erzählt. Ne? Und bis die Siegerehrung zu Ende ist, so, und dann ist das fertig. Dann gehen wir zurück zu unserem kleinen Redaktionsmobil und dann kommt der Podcast. Also insofern, es ist schon eine Menge zu tun, aber
3 Wochen Vollgas quasi.
3 Wochen Vollgas, danach brauche ich eigentlich Urlaub, ja.
Aber dir macht Spaß.
Schön. Ja, total. Das inspiriert auch. Und was mich total fasziniert, ist diese Begeisterung der Franzosen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich so rüberbringen können in Deutschland, was die Tour de France in Frankreich bedeutet. Das ist ja mehr als ein Sportevent. Das ist eine Religion für die. Das ist für die das Allergrößte. Ich bin mal jetzt gespannt, was höher sein wird. Die Fußball-WM. Und die Tour, die ja parallel laufen, in den letzten 2 Wochen zumindest, ja.
Ja.
Mal gucken, wenn die Franzosen eine gute Rolle spielen, dann wird das schon interessant.
Ja, also wäre ja auch mal zu wünschen, die Franzosen gerade im Radsport wieder vorzusehen.
Ja, durch den Texas, wie gesagt, sind sie jetzt auch heiß. Und dann im Fußball spielen sie auch eine gute Rolle. Also da bin ich mal sehr gespannt, was wir da so abends an Public Viewing auch so erleben oder in den Kneipen oder in den Wirtschaften in Frankreich, wie da das Thema Fußball, Tour de France gegeneinander.
Aber wichtig, am Ende müssen immer die Deutschen gewinnen. Fußball-Weltmeisterschaft ist eigentlich ein ganz guter Punkt, läuft ja gerade. Gleichzeitig, ich erinnere mich noch, und da will ich jetzt so ein bisschen auch die nächste Frage hinjustieren wollen. Wir hatten vor 4 Jahren bei der letzten Weltmeisterschaft in Deutschland auch diese politische Situation, wo auch die Nationalmannschaft dann mit vorgehobener Hand vor dem Mund. Da gab es viel Diskussion. Darf Sport das? Muss Sport das tun? Wie politisch ist eigentlich richtig? Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit der Einordnung. Wie siehst du das? Soll der Sport tatsächlich in die Politik oder soll Stellung beziehen oder nicht? Die Jungs auf dem Platz am Ende des Tages können ja eigentlich vor allem kicken.
Ja.
Sollen sie etwas transportieren? Und wenn ja, was?
Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich glaube, die Sportler selbst, die Fußballer, sollte man davon verschonen, zu politischen Fragen Stellung zu nehmen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Unsere Aufgabe aber kann es durchaus sein, auch da mal politisch zu werden oder politischer zu werden, wenn es darum geht, zum Beispiel die Rolle von Gianni Infantino, dem FIFA-Boss, zu beleuchten und zu sagen, was spielt er eigentlich da für ein Spiel, wenn der dem Donald Trump irgendeinen Friedenspreis überreicht, den es vorher nie gegeben hat. Gerade Donald Trump, ja, ich meine, der jetzt mit Iran einen Krieg anzettelt und Iran wiederum spielt gerade bei der WM. Es ist ja unfassbar. Wenn das einer vor 20 Jahren gesagt hätte, dass das mal eintritt, hat jeder gesagt, du bist bekloppt, das gibt's nicht, das kann es nicht geben. Ja. Ne? Das heißt, die Sportler selbst sollten, glaube ich, in ihrem Kokon bleiben und den Sport ausüben. Wenn die von selber in einem Interview sagen, übrigens kotzt mich das hier an in Amerika, das muss ich einfach mal sagen, wie der Trump das instrumentalisiert, okay, dann kommt es halt raus. Ne? Aber dass wir nicht von ihnen verlangen, sich politisch äußern oder verhalten zu müssen.
Weil ich glaube, das ist schon auch was, wo wir so ein bisschen als Menschen, als Zuschauer, als Fans auch Verantwortung zu haben, nicht zu kritisieren, dann, wenn sie es nicht tun. Weil ich finde es auch richtig, am Ende des Tages sollen sie Fußball spielen oder sollen eine Tour de France erfolgreich fahren und uns damit begeistern. Politische Statements würde ich aber nicht erwarten wollen.
Wir Deutsche sind ja immer so ein bisschen unterwegs als moralische Instanz der ganzen Welt. Also es gab ja die Diskussion auch vor der WM in Russland. Es gab die Diskussion vor der WM in Katar. Jetzt gab sie in Amerika. Und ich glaube, es gab kein Großereignis, wo nicht im Vorfeld immer irgendwas nicht in Ordnung war. Und wir Deutsche immer gesagt haben, mal schauen, wie das wird. Hier ist Korruption, da ist Rassismus, da ist jetzt Krieg. Und wir legen überall mal den Finger in die Wunde. Ich glaube, wir Moralapostel sollten uns vielleicht ein bisschen zurückhalten und sagen, hey, mit welchem Recht wollen wir eigentlich
anderen Nationen
vorschreiben, wie sie zu sein haben, ja? Lass sie doch sein, wie sie sind. Natürlich, wenn es darum geht, Menschenrechte zu verletzen oder wenn es darum geht, allgemeingültige Dinge in Frage zu stellen, dann können wir schon sagen, so geht's nicht. Aber nicht dieses, wir wissen es alle besser.
Das Oberlehrerhafte.
Das Oberlehrerhafte, genau.
Ja, das ist ein typisch deutsches Problem. Und ich habe mich eigentlich schon gewundert, warum dieses Jahr nicht wieder irgendwas gefordert wurde, was man da wieder anprangern muss. Wir haben natürlich die Situation, dass die USA mit dem Iran in Konflikt sind. Und gleichzeitig ist diese Perversität eigentlich da, dass sie potenziell auch gegeneinander spielen könnten.
Ja, das wäre es noch.
Und da frage ich mich schon manchmal, in welcher Welt leben wir eigentlich? Warum ist das so? Trotzdem wollen wir nochmal zurück zum Was hat man eigentlich auch Verantwortung und Aufgabe in so einem Kontext auch wirklich ihr als Moderatoren nachher hier in so ein Event auch mit reinzubringen? Weil ich finde schon, wir haben ja auch viel Fake News in der Welt. Ne? Wir haben viel Unwahrheiten. Und ich glaube, da fängt guter Journalismus, da fängt gute Moderation auch erst an, genau da einzustehen und zu sagen, wir müssen eigentlich für die richtige Information uns einsetzen.
An dieser Stelle, ja, ist es ein guter Punkt zu sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja viel gescholten wird in Deutschland und zum Teil auch zu Recht, ganz klar, aber dass der natürlich ein Korrektiv darstellen kann. Also ich behaupte jetzt mal und nehme für uns in Anspruch, ob es jetzt Sportjournalisten sind, politische oder was auch immer, die Kollegen in der ARD, auch im ZDF, dass wir schon in der Lage sind, die Dinge etwas fundierter, objektiver und sachlicher zu betrachten als kommerziell geprägte Unternehmen.
Ja.
Und wenn ich mir die Situation in Amerika anschaue, wo die meisten Networks kommerziell sind, dann ist dort schon die Frage zu stellen, können die diese Einordnung leisten, ja? Und deshalb ist es ganz gut, wenn wir den Finger ab und zu mal in die Wunde legen können. Wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir brauchen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch sehr, sehr viele Verbesserungen und auch Verschlankungen, dass das Ganze billiger wird und nicht mehr so ausartet. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das ein in unserer Demokratie, in unserer Gesellschaft eine wichtige Säule ist. Ja, die Journalisten, die drauf gucken, die, wenn was schlecht läuft, auch den Finger in die Wunde legen und sagen, so bitte nicht, meine Herrschaften, dass die Politik ein Korrektiv hat, ja, oder auch die Wirtschaft oder
und,
was
und,
auch immer.
Genau, und in euer Berufsbild ja die Möglichkeit in Deutschland hat, genau sowas zu tun, wenn ich mir in die USA anschaue. Und ich habe selten einen Fox News Moderator gesehen, der genau das gesagt hat, was er eigentlich gedacht hat.
Richtig. Da ist das Korrektiv, sind dann eher so die Late Night Talker, wie ja, Jimmy ja. Kimmel, der dann ab und zu mal einen schönen Spruch macht über Donald Trump, was aber dann auch wirkt. Ja,
okay. Das aber auch nur aus der Rolle des Starken auch funktioniert. Ja. Ich meine, er hat sich das auch aufgebaut. Es gibt ja so ein paar Late-Night-Moderatoren, die da ja durchaus Position beziehen.
Ja, total.
Aber das musst du dir halt auch erstmal erarbeiten. Ja, du brauchst ja deine Reichweite, du brauchst ein Auditorium, sonst wird das auch schwierig.
Ja, da muss schon auch eine wirtschaftliche Power dahinter stecken, ganz klar. Okay.
Das ist so. Vielleicht so in Richtung, nochmal dem Sport gedacht. Was würdest du sagen, du hast einiges an Erfahrungen gesammelt. Du hast viele Events gesehen, du hast viele tolle Sportler kommen und gehen sehen. Mhm. Was ist dir jetzt so mit Blick auf die letzten Jahre wirklich im Kopf geblieben, wo du sagst, was eine außergewöhnliche Persönlichkeit, was ein außergewöhnlicher Sportler oder Sportlerin, die dich wirklich auch beeindruckt und auch wahrscheinlich auch nie vergessen wirst?
Okay, ich habe eben den Namen Boris Becker in den Mund genommen. Der ist so einer. Man kann über seinen Lebenswandel oder über seine Gefängniszeit in England reden und denken, was man will, aber Boris Becker ist tatsächlich ein absoluter Charismatiker. Hm. Es gibt Menschen, die kommen in den Raum und der Raum verändert sich und dazu gehört Boris Becker. Das ist einfach so. Der kommt da rein und Wahnsinn. Er hat eine Ausstrahlung, hat eine Aura. Ich hatte mit ihm 2 Jahre lang oder 3 waren wir in Wimbledon, da hat die ARD mal Wimbledon übertragen für eine kurze Zeit, da war er unser Experte und habe mit ihm quasi zu tun gehabt. Ich habe moderiert, er war der Experte und aus dieser Zeit stammen auch diese Eindrücke, wo ich sage, Mensch, Boris ist einfach ein Typ, der ist anders als andere. Ja. Ja. Und eine Begebenheit auch, die mich nachhaltig beeindruckt hat, waren 2008 die Sommerspiele von Peking. Da hat damals der damalige Gewichtheber Matthias Steiner Gold gewonnen im Superschwergewicht.
Ich erinnere mich.
Genau, und der hat damals diese Goldmedaille seiner kurz davor beim Autounfall verstorbenen Frau gewidmet.
Ein und wahnsinniger Moment, wie er da auf der...
Unglaublich emotional. Und der war dann 1 Stunde, 1,5 später bei mir im Studio. Mhm. Und ist noch voll von diesen Emotionen. Und hat die Goldmedaille um den Hals. Und das sind so Momente, wo du als Moderator, als Journalist von diesem Erfolg und von dieser Emotion wirklich wie eine Welle abbekommst. Das schwappt rüber und das kriegst du mit und du denkst, wow.
Das macht direkt Gänsehaut wieder.
Ja, da bin ich jetzt so dabei, bei dieser tiefen Emotion und das hat mich eigentlich über viele Jahre, ist mir das sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben oder immer noch.
Das kann ich
tolle Situation, toller Moment.
Ist es eigentlich über die Jahre hinweg schon auch in der Entwicklung so gewesen, dass sich der Sport zwar wie wir ihn betreiben, also viel exzessiver, viel professioneller. Wir haben heute, wenn du die Rennräder bei der Tour de France anschaust, das sind ja heute absolute Boliden.
Ja.
Und im Vergleich zu früher sind sie mit Alukisten irgendwie den Berg hochgetreten. Ist die Art, wie wir Sport machen, sicherlich eine andere, aber auch wie wir die Geschichte und die Storyline erzählen. Gerade auch mit Blick auf Social Media. Es ist ja wahnsinnig, was für ein Tram-Tram heute um jedes Event mittlerweile gemacht wird. Und wenn ich allein schon schaue, was Red Bull mittlerweile ja an eigenen Events auch kreiert, ist es wirklich so, dass wir auch heute einfach die Stories noch viel, viel intensiver erzählen, noch viel breiter erzählen und der Sport sich nur marginal eigentlich verändert hat, weil wir wollen ja am Ende des Tages nur gewinnen.
Ja, es sind auch oft auch Kleinigkeiten, die dann hochgekocht werden und die dann unglaubliche Klickzahlen erreichen, die wir früher nicht der Erwähnung wert gefunden hätten. Da gibt es viele Beispiele. Also jetzt zum Beispiel beim ersten deutschen Spiel hat der Felix Metscher hat doch dann anschließend mit den Spielern von Curaçao gebetet. Ja, das ist natürlich durch die Decke gegangen. Das hat man vielleicht früher abgehakt als, naja, soll das doch machen. Mhm. Da stand das Spiel im Vordergrund und das, was der auf dem Platz leistet. Jetzt kommen dann auch so Nebensächlichkeiten in Anführungszeichen in den Fokus und die werden aber auch extrem angenommen. Also die Berichterstattung hat sich ja schon weit früher verändert. Früher die ARD Sportschau hat beim Fußball zum Beispiel nur das Spiel gezeigt. Es gab noch nicht mal ein Interview aus Zeitgründen. Das hat man damals nicht geschafft. Man musste eine Filmrolle vom Fußballplatz nach Köln zum WDR fahren mit dem Motorrad. Dort wurde der Film entwickelt und dann wurde der geschnitten und man war froh, wenn er fertig war zur Sendung. Das erste Interview gab es abends im Sportstudio beim ZDF. So. Dann kam RAN. Die hatten sich die Fußballrechte gesichert, Sat.1. Und mit RAN wurde das Entertainment rund um den Fußball erst geboren. Mhm. Und mittlerweile sind die Stories drumherum. Mit wem geht wer aus? Wann datet er wen? Was tragen die für Täschlein, wenn sie in die Kabine gehen? Das sind alles Themen, die sind heute, gehören fast schon dazu. Das hat sich unglaublich verändert. Und jetzt kommt Social Media noch dazu. Und dann sind die Fußballer oder die Sportler selber auch noch aktiv und kreieren Inhalte, auf die du wiederum zurückgreifen kannst als Journalist. Also wir haben ein Füllhorn an Infos, aus denen wir uns mittlerweile bedienen.
Und weil wir, glaube ich, alle total neugierig sind, wer ist denn die Person dahinter?
Genau. Wer ist der Sportler eigentlich im Kern?
Was macht der? Und ich glaube, da hat sich natürlich die Berichterstattung schon auch verändert und angepasst und dem eigentlich Rechnung getragen, was der Zuschauer von heute eigentlich wissen will.
Ja, absolut. Das stimmt.
Wir hatten es ganz zu Beginn, Michael, das Thema Kommunikationsstärke. Mhm. Ja, und das ist auch sowas, wo ich sage, gerade wenn ich jetzt mal in unser Unternehmen reinschaue, wir haben ja ganz, ganz viele Kunden deutschlandweit, wo wir vielschichtige Beratungsmandate durchführen. Und was ich immer wieder merke, auch gerade wenn junge Menschen zu uns stoßen, das Thema Kommunikationsfähigkeit ist das A und O. Ne? Schreib ordentlich deinen Namen, sag ihn ordentlich, begrüße, gib ordentlich die Hand. Was glaubst du, sind für dich die Tipps, die du jungen Menschen mit auf den Weg geben würdest wollen, wenn es zum Thema Kommunikationsstärke, Rhetorik und so weiter kommt, wenn ich sage, ich würde gerne in diese Richtung reingehen, in so einen Job reingehen und Moderator werden wollen. Ja. Auf was kommt es an?
Ja gut, was du eben gesagt hast, das ist eine kleine Nebensächlichkeit, aber ich glaube, ist tatsächlich auch eine Basis, ist Lesen. Ne? Also wer viel liest, der wird zumindest nicht dümmer und der hat ein Gefühl für Sprache. Ob es jetzt Zeitung ist, die ich lese, ob es jetzt ein Buch ist, das ich lese, aber Hauptsache, ich beschäftige mich mit der Sprache. Ja. Das ist mal das Erste als Grundlage. Das Zweite ist, glaube ich, sich darauf zu verlassen, dass jeder Mensch einzigartig ist in seiner Art und das soll ich bitte auch nicht aufgeben. Das heißt, nicht so sein wie andere, die ich mir zum Vorbild nehme, sondern ich muss schon meinen eigenen Stil bewahren. Ja. Authentizität ist ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort dabei. Also bleib bei dir und steh auch dazu. Und wenn du eine Schwäche hast, hier oder da, dann ist es eben so, kann man versuchen auszumerzen, aber vielleicht bleibt es auch dabei, dass man diese Schwäche hat und dann kann man daraus eher noch eine Tugend versuchen zu machen. Das ist doch der mit dem Sprachfehler oder so. Also versuchen, wirklich bei sich zu bleiben. Und dann natürlich, was du noch ansprichst, Umgangsformen, Kommunikation, wenn jemand zum Vorstellungsgespräch kommt, also vielleicht aufrecht sitzen, in die Augen schauen können, ordentlich die Hand geben. Das sind so, aber es sind Dinge, die heutzutage.
Es ist nicht mehr selbstverständlich.
Vielen Menschen, jungen Menschen nicht mehr selbstverständlich sind. Das ist ja verrückt. Aber deswegen an der Stelle nochmal gesagt, ich glaube, es sind ja viele auch nonverbale Dinge, die am Ende den Ausschlag geben. Wie kommt einer rein? Wie zieht er sich an? Wie ist er eigentlich drauf? Ne? Kann man auch mal lächeln? Kann man auch mal freundlich gucken? Und nicht so verhockt den Kopf nach unten? Also das sind eigentlich Dinge, die sollten selbstverständlich sein, sind es aber leider nicht mehr.
Ne? Ja. Und deswegen, ich hoffe ja inständig, dass wir junge Zuschauerinnen und Zuschauer finden, die sich das eben anhören und sagen, Mensch, was bedeutet das denn eigentlich für mich? Ja. Wie kann ich da damit lernen? Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir Folgen in diesem Format eben aufnehmen wollen, weil wir das eben auch mitgeben wollen. Auf was kommt es denn eigentlich an, wenn ich ordentlich kommunizieren möchte.
Ja, ja. Das wäre schön, wenn das am Ende auf fruchtbaren Boden fällt und das irgend bei jemandem nochmal Verbesserungen hervorruft. Man sollte sich zumindest Gedanken darüber machen, wie wirke ich auf andere und wie kann ich das optimieren? Ne?
Ja, das ist so. Und witzigerweise, ich habe gerade schon wieder den Wink bekommen, wir sind schon wieder eigentlich am Ende der Folge angekommen und ich würde gern zum Abschluss und schon mal vorneweg, das war ein unglaublich spannendes Gespräch. Ich habe jetzt aber für das Finale, ne, gibt es ja auch, ja, wieder bei der Tour de France, unsere Vollgas-Gebabbel-Fragerunde.
Sehr schön.
Kurz Format erklärt, ich stelle dir 5 Fragen.
Ja.
Ja oder nein, beziehungsweise entweder oder antworten. Ja. Ganz kurz, nicht lange nicht nachdenken, begründen. Ja. Nicht begründen. Und du sagst voll frei, es geht los.
Sehr gern.
Selbst Sport machen oder Sport moderieren?
Oh. Beides.
Vorbereitet oder spontan?
Eher spontan.
Tour de France oder Biathlon?
Ist das schwer? Ah! Biathlon.
Skipiste oder TV-Studio?
TV-Studio.
Okay. Folgenden Satz bitte vervollständigen.
Ja.
Aus Leerlauf wird Richtung, wenn.
Darf ich das nochmal kurz in meinem Geiste hin und her
bringen? Darfst du.
Aus Leerlauf wird Richtung, wenn. Okay, wenn ich in meinem Kopf die entsprechenden Weichen stelle.
Sehr gut. Michael, vielen Dank für die tolle Zeit mit dir. Danke für das Gespräch, hat mich wirklich gefreut.
Ich danke dir für die tollen Fragen und freue mich, wenn ihr mit diesem Podcast Erfolg haben werdet.
Danke dir.